6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Ihr hört 6 aus dem Glas. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus. Hi.
Ja, hallo. Erstmal sorry, dass so ewig und 3 Tage keine neue reguläre Folge kam. Das liegt einfach daran, dass wir beide wirklich, wirklich eingespannt sind zeitlich. Wir lieben Musik, wir hören auch ganz viel Musik und der Podcast macht uns auch Spaß. Es ist aber eben trotzdem halt auch immer ein Zeitinvestment, weil selbst wenn wir dann praktisch alles geschrieben haben und also alle unsere Ideen, dann müssen wir noch einen Zeitpunkt finden, an dem wir beide aufnehmen können. Das muss dann ein Abend sein, an dem Markus' Tochter Ruhe gibt, ich am nächsten Tag keine Klausur schreibe und auch sonst das Leben, das Universum und der ganze Rest halbwegs in Einklang steht. Und wie ihr ja wisst, das ist selten, aber wir lassen es uns nicht nehmen, mal außerhalb der Reihe unsere Jahresendfolge zu machen.
Genau.
Ja, Markus, wie geht's dir? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Warum gibt's keine Folge?
Ja, ich that's what he said. Falsches Englisch. Ich wollte nur sagen, in etwa das, was du gesagt hast, aber ergänzend sagen, ja, ich würde auch sagen, es ist nach wie vor ein Hobby. Also der Podcast ist ein Hobby. Das Ganze muss natürlich auch nicht, ich sag mal, halbärschig vorgetragen werden. Wir wollen keine halben Sachen machen. Genau. Insofern tut uns leid, dass da so ein Hiatus, also so ein lange Wartezeit irgendwie da entstanden ist. Falls der überhaupt auf uns wartet. Aber trotzdem, das hier hat Tradition. Also wirklich ein Jahresendgespräch. Wir müssen das Jahr irgendwie einpacken wie ein wunderbares Geschenk und dann ab dafür.
Ja. Genau. Ja, aber tatsächlich, es ist genau wie du sagst, weil das ist halt ein Hobbyprojekt und es ist so, in dem Moment, in dem uns das keinen Spaß mehr macht, müssen wir halt aufhören. Weil das würdet ihr hören, das würdet ihr merken. Und deswegen sagen wir, hey, lieber machen wir weniger Folgen, aber die sind dann auch geil und da haben wir dann auch Spaß und das hört ihr dann halt auch.
Genau.
Und deswegen, und wie gesagt, ja, Jahresendlisten lassen wir uns als Power-Nerds der Stufe 7. Wir stecken USB-Sticks beim ersten Versuch richtig herum rein. lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Aber tatsächlich, wir haben das vorher jetzt gerade gar nicht besprochen, aber wir fokussieren uns auf Musik, also Top-Filme, Top-Videospiele. Ja. Ich habe dieses Jahr vielleicht 3 Games gespielt, durchgespielt oder lang genug, als dass ich mir eine Meinung bilden könnte. Und ich war auch so für meine Verhältnisse so wenig im Kino.
Kino kann ich ja auch beipflichten. Games habe ich mehr gezockt, aber teilweise auch nicht nur die Games dieses Jahres, sondern auch Sachen, die auf der To-Do-Liste waren. Also
Die vor 2 Jahren erschienen sind und jetzt endlich so weit gepatcht sind, dass man sie auch spielen kann.
Genau, also zu Büchern komm ich einfach nicht mehr. Auch als alter Buchhändler Naut.
Tut
mir leid, aber es ist wirklich hart.
Ja. Tatsächlich, weil ich ja immer zur Berufsschule pendeln muss, also wirklich lesen auch nicht, aber boah, ich habe so viele Hörbücher gehört. Ich habe richtig viele Hörbücher gehört. Also, aber da auch irgendwie nicht groß Sachen, die dieses Jahr erschienen sind. Also, Philipp Pullman nochmal, die ganze His Dark Materials Trilogie habe ich nochmal gehört.
Ja, ich habe tatsächlich ein Hörbuch auch gehört, da wirst du wahrscheinlich jetzt erstmal richtig abkotzen, und zwar die Autobiografie von Marco Wanda.
Ich nicht zu denen.
Okay. Nee,
ist mir völlig egal. Ah. Okay.
Gut, steigen wir ein.
Ja, wir wollen also erstmal.
Die Enttäuschung des Jahres. Willst du beginnen?
Also ich würde tatsächlich sagen, lass uns mal die düsteren Themen so ganz am Anfang vorstellen.
Düstere Themen.
Dieses Jahr haben uns leider ein paar große Musiker verlassen. Die sind jetzt stimmt, beisammen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Tatsächlich tagesaktuell, also wir nehmen diese Folge am 23.12. ein, auf. Und ja, heute, also gestern, Chris Rea, das ist die ganz frische Nachricht von gestern, dem 22. Dezember. Mit 74 Jahren ist er gegangen. Driving Home for Christmas wird dieses Jahr im Radio wohl einen ganz anderen, ziemlich bittersüßen Beigeschmack haben.
Ja.
Ja. Ozzy Osbourne, der Godfather of Metal, ist am 22. Juli mit 76 Jahren von uns gegangen. Ohne den Prince of Darkness sähe die musikalische Landschaft heute sehr öde aus. Brian Wilson, die Beach Boys-Legende, verstarb am 11. Juni im Alter von 82 Jahren. Ace Frehley, der ehemalige Kiss-Gitarrist, starb am 16. Oktober mit 74 Jahren nach den Folgen eines Sturzes. Marianne Faithfull, die Ikone der 60er Jahre, ist am 30. Januar mit 78 Jahren verstorben. Roberta Flack, die Frau mit der Stimme, die Killing Me Softly zu einer Hymne gemacht hat, verstarb am 24. Februar mit 88 Jahren. Sly Stone, der Funk-Pionier von Sly and the Family Stone, ist am 9. Juni mit 82 Jahren gegangen. Und kein Musiker, aber auch ein sehr wichtiger Künstler ist David Lynch am 16. Januar 2025. Ich habe hier leider nicht nur notiert, wie alt er war, aber er muss auch so um die 80 gewesen sein. Und es geht weiter, leider. D'Angelo, der Neo-Soul-Star, verstarb viel zu früh am 14. Oktober mit nur 51 Jahren. Sam Rivers, der Bassist von Limp Bizkit, ist am 18. Oktober mit 48 Jahren verstorben. Rick Davies, das Supertramp-Gründungsmitglied, verstarb am 7. September im Alter von 81 Jahren. Jimmy Cliff, die Reggae-Legende, ist am 24. November mit 81 Jahren verstorben. Clem Burke, der Blondie-Schlagzeuger, starb am 6. April mit 70 Jahren. Und Raoul Malo von den Mavericks und Steve Cropper haben uns im Dezember ebenfalls verlassen. Ja, wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Moment, wir hatten noch eben drüber geredet. Marnie von den Stone Roses hat uns auch, ich glaube, vor einem Monat, knapp einen Monat verlassen. Bassist von Primal Scream auch noch.
Das war so komisch, weil da war gerade noch irgendwie eine Buchtour angekündigt, war der das?
Ja, genau. Ja. Der hatte für nächstes Jahr sogar.
Ja.
Aber der hatte quasi das, so hat es sich rausgestellt, der hatte auch so einen Lungen- Emphysem, sowas ähnliches wie David Lynch hatte.
Ja, scheiße.
Der hat auch viel geraucht und viel gesoffen. Ja. Naja, wie auch immer. Rockstar halt, ne?
Ja. So. Ja, also wie gesagt, die meisten dieses Jahr sind ja, also da war, jetzt weiß ich nicht, so bei Ozzy Osbourne war ja jetzt wirklich niemand überrascht. Brian Wilson, 82 Jahre, kann man auch mal machen. Also was mich persönlich tatsächlich... Ja,
okay. Nee, es passiert, ist das Leben eines der tödlichsten.
Ja. Genau, ja. Das,
ja, ich weiß.
Niemand kommt hier lebend raus.
Korrekt.
Zeit ist das Feuer, in dem wir alle verbrennen. Und du kennst mich ja, ich versuche ja immer, selbst in düsteren Momenten irgendwie zumindest ein unterhaltsamer Dreh zu geben. Und mit 82 stimmt, Jahren sterben, Kann man machen. Wenn ich 82 Jahre alt werde, dann bin ich gute 32 Jahre über meinem erwartbaren Mindesthaltbarkeitsdatum, was ich so, also ich glaube, wenn ich die 50 knacke, dann ist schon okay. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, aber ey, ich bin so ein verdammter Tollpatsch. Ich meine, ich habe mir dieses Jahr geschafft, das Handgelenk zu brechen und ich werde einfach sowas von irgendwann mal vom Auto überfahren, weil ich so völlig vercheckt, völlig planlos über die Straße gehe. Deswegen, worauf ich hinaus wollte, also was, wie gesagt, wenn so, ich denke mir immer, wenn jemand so jenseits der 70 stirbt, schade, auf jeden Fall. Aber wie du eben schon sagtest, der Tod gehört zum Leben dazu. Aber zum Beispiel hier ist Sam Rivers, ne? 48 Jahre, das ist halt echt so, wow.
Ja,
okay,
schon.
Scheiße.
Das
unser Plan war so, hey, bringen wir die unangenehmen Sachen aus dem Weg, deswegen kommen wir jetzt zu unseren Enttäuschungen des Jahres. Markus, was hat dich enttäuscht?
Ja,
musikalisch.
Musikalisch, ja, ja natürlich. Ich will jetzt nicht das große Buch aufmachen. Aber nee, also enttäuscht, also ganz ehrlich, ich fang mal von vorne an. Die Britpop-Ära flammt ja so etwas auf, ja? Ja. Also mit den Oasis-Konzerten etc. Im Allgemeinen, also Oasis hat mich jetzt nicht enttäuscht, weil das, was ich von den Konzerten gesehen habe, war Nostalgie pur.
Die waren ja immer so.
Nee, das war ja immer so und die haben auch abgeliefert, alles fantastisch. ich meine, über die Konzertpreise bin ich auch enttäuscht, nicht nur von Oasis, aber ja. Es geht mehr so um das, was dann noch folgte, also Britpop-mäßig. Nämlich Britpop, ich bin ja großer Fan von Britpop gewesen und ich lasse mich auch immer noch gern überzeugen von guten Britpop-Alben und wie auch immer. Aber dann kam halt ein Album daher, namens More von Pulp.
Pulp.
Ja. Und ja, es ist ein solides Alterswerk, so würde ich das mal nennen, aber auch nicht viel mehr. Es hat mich absolut nicht abgeholt. Das Erschreckende ist, die Lead-Single oder die erste Single, Spike Island,
ja,
ist für mich eines der besten Songs dieses Jahres. Also okay, das ist ein fucking Ohrwurm, und auf jeden Fall auf dem gleichen Level wie die alten Pulp-Songs, aber der Rest vom Album stinkt in meinen Ohren absolut ab.
Das ist, ja, aber so waren Pulp-Alben doch immer. Du hattest zwei.
Nein.
Du hattest zwei geile Songs, irgendwie so Disco 2000 und Common People und dann der Rest, ja, egal.
Nee. Also wir haben ja schon mal über This is Hardcore geredet. Das ist einer meiner Lieblingsalben. Aber das ist auf jeden Fall eine Enttäuschung. Eine andere Enttäuschung ist halt Tame Impala, das neue Album, Deadbeat. Ach, da kam auch okay. Das ist ja nicht auf der gleichen Wellenlänge und nicht, also es ist halbarschig gemacht, so kann man sagen.
Halbherzig.
Ja, wenn man es mit Wohlwollen sieht, er ist sich teilweise so ein bisschen seiner alten Linie treu, aber da fehlt irgendwie der Punch, es fehlt irgendwie der Schmiss, es fehlt überhaupt irgendwie so ein bisschen, also es gibt ein paar Songs wie Dracula und so, die klingen noch nach Single und so, ist alles gut, aber was er dazwischendurch macht, früher hat er da halt einen Bandsound an das Tageslicht gehauen. Wir reden über Kevin Parker immerhin. Der Typ hat alles.
Stop! Ja, da hat uns unsere Audioaufnahmesoftware wieder mal aufs Ohr gelegt. Die war anscheinend ein sehr großer Tame Impala-Fan und fand das nicht absolut so okay, was Markus von sich gegeben hat. Du hast dich zuletzt über Tame Impala aufgeregt. Und
ja, ich habe mich über mehr oder weniger, also ich sag mal so, das Album, es gibt einige gute Songs aus dem Album zu ziehen, aber das Album an sich ist für mich eine Enttäuschung. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen und eine Karte für das kommende Jahr Tame Impala in Düsseldorf mir geangelt. Das muss sein.
Gut. Ja, weil da wird er ja dann wahrscheinlich auch andere Songs spielen.
Die alten Sachen und live überzeugt das der auf allemal. Oder das die Band ich besser. Ja, auf jeden Fall.
Okay, dann mache ich mal mit meiner ersten Enttäuschung los. Das war ein Kraftklub. Sterben in Karl-Marx-Stadt. Oh. Ich bin ein sehr großer Kraftklub-Fan. Ich halte die ersten beiden Alben mit K und in Schwarz. Ich weiß gerade nicht, welches ist, für wirklich eine der besten Indie-Rock-Alben der letzten 20 Jahre vielleicht. Wirklich richtig gut. Das dritte Album, Keine Nacht für niemand. Fantastischer Albumtitel. Das Album war aber leider nicht besonders. War jetzt kein Totalausfall, aber war so, und dann kam ja vor 2-3 Jahren, weiß ich nicht mehr, Cargo, und das fand ich wieder super. Und dann habe ich gesagt, okay, dann war das wohl nur der Ausreißer. Aber das, was sie jetzt abgeliefert haben, also wirklich, also erstmal bei dem letzten Album, das Tokyo Hotel
Feature hier 4x4, das war noch so als humoristischen Ausreißer zu verstehen. Das konnte man kapieren, akzeptieren. Und der Song war ja auch ganz okay. Diesmal, Alter, der Opener-Song ist ein Feature mit Domiziana.
Wer ist
das? Wusste ich auch nicht. Offenbar eine halbwegs berühmte Rapperin. Aber es ist wirklich es ist richtig furchtbar. Also die macht dieses, die kann sprechen, rappen, weil sie hat akute Atemnot und anstatt ihr zu helfen, hält ihr jemand ein Mikrofon hin. Es ist wirklich furchtbar. Es ist die absolute Seuche.
Du kannst
Seuche. Das
ziemlich gut. Mach.
Das ist ja auch nicht wirklich schwer. Du musst ja einfach nur komisch atmen, um das zu halten. Das ist die absolute. Ich hasse das. Ich finde das so schlimm.
Ich sehe da eine große Karriere von.
Ja, ich sehe es auch. Komm, jetzt noch Autotune und in China eingekaufte Plastikbeats. Rolex für alle. Nein, okay. Rolex für niemand.
Ja.
Bugatti Rolex. Für mich, nichts für alle anderen. Nein, aber es ist wirklich furchtbar. Und die haben dann auch noch ein Feature mit Nina Chuba. Und Nina Chuba ist ja auch die Frau
ja,
selbst.
Ich mag
die schon. Ich mag die, also ich finde die auch sehr sympathisch. Ich habe so Interviews mit ihr gehört. Bei Deutschland 3000 war sie zu Gast. Extrem coole Frau. Wirklich, also meine ich jetzt ganz unironisch. Aber ihre Musik ist, die Musik ist Seuche, ist furchtbar. Also wirklich, also da trenne ich Kunst von Künstler mal in die andere Richtung. Also ich glaube, sie ist wirklich ziemlich in Ordnung, aber ihre Musik, ich finde das furchtbar. Dann haben sie ein Feature mit Faber. Seit wann? Die machen doch diese Bleistifte, warum? Was soll das?
Ja. dem Castell, ne?
Ja, genau. Ja. Wirklich, also ich fand das Album wirklich, also ich habe das 2-3 Mal gehört, habe wirklich versucht, so da irgendwo einen Punkt zu finden, aber es ist viel zu elektronisch, es rockt einfach nicht. Ich war wirklich sehr enttäuscht. Also schade, weil das Cargo fand ich richtig gut. Und das war halt so, ne. Also, weiß nicht. Nächster
Schade, bitte. Schade.
Ja, krass. Was hat dich noch enttäuscht?
Mich noch enttäuscht?
Du hast doch gesagt zwei Sachen am Anfang. Du hast Tame Impala und was war noch?
Und Pulp. Also die zwei Sachen waren...
Die
zwei Sachen
Goldfischgedächtnis. Goldfischgedächtnis strikes again. Okay, dann komme ich direkt zu meiner zweiten Enttäuschung. Die ist nicht ganz so drastisch, aber Florence and the Machine haben ein Album rausgebracht, Everybody Scream. Und das fand ich so hochgradig egal. Also ich habe das gehört und es hat sich einfach nichts in mir geregt. Also ich habe jetzt die letzten 1-2 Wochen natürlich auch ganz viel nachgeholt, weil ich im Laufe des Jahres tatsächlich gar nicht so viel vollständige Alben gehört habe. Ich bin halt auch so ein Spotify-Playlist Single-Opfer geworden. Und ich habe das so 2-3 Mal durchlaufen lassen und es hat mich jetzt halt nicht genervt, aber ich habe halt wirklich gedacht so, wow, das war mal besser. Also es war so, also für den Titel so Everybody Scream, was ja schon irgendwie eher auf, weiß ich nicht, Wut, Ärger oder zumindest eine hohe Energie hinweist. Ich fand's wirklich schlichtweg sehr langweilig.
Okay.
Wie gesagt, Scheiße ist anders.
Mir ist tatsächlich noch was Drittes eingefallen. Darf ich? und zwar, wo wir gerade bei Frauen im Pop sind. Also in dem Fall ist es eine Band, aber Wolf Alice hatte ich ja auch schon in den Jahrescharts. Und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht. Wie hieß das Teil nochmal?
Keine Ahnung.
Ich glaube, das Sofa, Sofa hieß so ein Song, glaube ich mal. Ach, jetzt habe ich natürlich nicht recherchiert. Ich krieg das noch raus. Aber jedenfalls ein neues Album von Wolf Alice. Und ich fand die erste Single meinetwegen okay. War auch mal bei Böhmermann live, aber ich habe es mir dann komplett angehört und muss sagen, dass das klingt schon deutlich, deutlich weniger inspiriert als das letzte Album.
Ich habe die Folge Böhmermann sogar gesehen, das habe ich mir auch gedacht.
Ja, genau, also warte mal, ich habe es jetzt gleich. The Clearing heißt das Ding. Es klingt sehr nach Fleetwood Mac, nur in mehr gewollt als gekonnt. Und ich habe dann auch gedacht, so, dass die können noch mehr. Also Blue Weekend war so gut und schade. Also schade, Marmelade, es ist passiert halt.
Ja. Ja, gut, dann haben wir ja jetzt unsere Enttäuschung auf den Weg gebracht. Jetzt ist nur noch schön, jetzt kommen nur noch tolle Sachen. Magst du anfangen mit deiner Nummer 5 oder soll ich oder sollen wir einen Random Number Generator bemühen?
Ich kann gerne anfangen, genau.
Okay, was hast du auf der 5?
Auf der 5 habe ich dieses Jahr Turnstile mit Never Enough. 2021 war Glow On von Turnstile für mich sehr hoch im Kurs. Diese Melange aus Hardcore-Punk und Dream-Pop hatte ich bisher noch nicht so gehört. Daher war ich bereits beim x-ten Durchlauf von Glow On der Überzeugung, dass die Band aus Baltimore diese Druckwelle von einem Album nur schwer toppen könnte. Nun ist es also da. Never Enough unterwandert teils die Erwartungen, indem es einfach more of the same ist. Zum anderen ist es aber auch sein eigenes Beast. Warum? Nun, es nimmt sich einfach viel mehr Zeit für die ruhigen Momente, voller Experimente, Ambient-Klangteppichen und verrückten Ideen. Und das alles, um gleich um die Ecke wieder voll auf die 12 zu gehen. Dass es eine helle Freude ist. Hier bleibt kein Moshpit trocken, hier fliegt das Circle Pit in ungeahnte Höhen. Weil der Impact nach dieser Ruhe vor dem Sturm einfach so derbe ist. Der heimliche Star des Albums ist nicht die Band selbst, sondern diese genialen Übergänge zwischen den Songs, die das Album zu einem guten Fluss machen. Frage, ist es besser als Glow On? Antwort, es ist einfach Never Enough. Also beste Songs auf dem Album sind Titeltrack Never Enough, Dull und Birds. Ich glaube, das sind noch die Singles. Ja, aber ja. Mal.
Okay. Ja, dann kommen wir mal zu meiner Nummer 5. Mhm. Ghost Skeletta. Ghost ist für mich das perfekte Beispiel für musikalische Verlässlichkeit. Man kann über das ganze Brimborium und die Kostüme streiten, aber am Ende des Tages zählt für mich, was aus den Boxen kommt. Und da ist Tobias Forge einfach ein verdammt guter Handwerker. Manche rümpfen bei diesem polierten Sound die Nase, aber ich sehe das pragmatisch. Wenn die Burger bei McDonald's nicht schmecken würden, würde niemand dort essen. Sind es die besten Burger der... Sind es die besten Burger der Welt? Wahrscheinlich nicht. Aber sie sind besser als vieles andere da draußen. Und man bekommt eine verlässliche Qualität geliefert. Skeletta ist genau so ein Fall. Ich habe ein perfekt produziertes, eingängiges Rockalbum erwartet. Und genau das habe ich bekommen. Die Hooks sitzen, die Inszenierung ist lückenlos und die Songs sind einfach auf den Punkt geschrieben. Es ist wie ein gut geöltes System, das einfach funktioniert. Wer hier nach bahnbrechender Innovation sucht, ist an der falschen Adresse. Aber wer ein handwerklich makelloses Album mit Stadion-Vibe sucht, liegt hier goldrichtig. Platz 5 für ein Album, das genau die Erwartungen erfüllt, die es selbst weckt.
Sehr gut. Ich kam tatsächlich noch nicht dazu, dieses Album in Gänze zu hören. Asche auf mein Haupt.
Also ist nicht ganz so gut wie das, also ich fand, glaube ich, bisher das dritte Ghost-Album, das so rötliches Cover.
Meliora.
Meliora ist auch super, das ist das zweite, aber ich meine das danach.
Meliora ist das dritte. Das zweite ist das mit dem Baby, ne?
Ich guck nach, bevor ich.
Warte mal. Nee, Moment, andersrum. Du meinst wahrscheinlich dieses Pest- und Cholera-Album. Mit diesem Werk aus Leichen auf dem Cover. Ja.
Wieso gibt es keinen Wikipedia-Eintrag?
Wie heißt das denn nochmal?
Was ist das denn?
Und so, Pest und Cholera ist gar nicht böse gemeint. Das ist ein sehr, sehr geiler Film.
So, wo ist es? Warte, Discography, da haben wir es doch. Prequel,
genau.
Genau. Ja, genau, du hast recht, das ist sehr das vierte. Album, ja. Meliora ist das dritte, das ist auch super. Ja. Und genau, also Impera von 2022 ist ist auch okay. Und ich finde, Skeletta und Impera nehmen sich halt wenig bis, also das so okay. Also ich finde Meliora und Prequel, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht, das sind so die beiden besten. Ja. Und Impera und Skeletta sind halt auch sehr gut. Also kann man machen.
Kann man machen. Kann man machen. Ja. So. Okay, das wird der Satz des Tages. Okay, gut. Kommen wir zu meiner 4. Und zwar der Band Parcels.
Parcels?
Die Päckchen. Parcels. Ja, genau. Okay. Und das Album heißt Loved. Die australische Band Parcels, 5 Jungs, um die 20, die mittlerweile in Berlin leben und arbeiten, haben mich dieses Jahr mit dem 3. Studioalbum Loved komplett überrascht. Ich hatte die blutjungen Sunny Boys auseinander bislang überhaupt nicht auf dem Zettel. Der Algorithmus, mit dem man mit muss, hat sie mir vorgeschlagen. dieses Album wird dir gefallen, Markus. Ja, manchmal hat das Teil einfach recht. Die Musik der Band zu beschreiben, fällt mir denkbar einfach. Man stellt sich vor, Daft Punk würden einen zweiten Teil von Random Access Memories einspielen, nur ohne Elektronik. Das Ganze ist funky as hell, harmonieverliebt bis dort hinaus und hat sämtliche Musen und Vorbilder mal geküsst. Von den Beach Boys, Daft Punk selbst, Stevie Wonder, Chick, you name it. Das Album klingt jedenfalls nach einer Menge Spaß, Sonne und einer Menge Musik. Grundthema des Albums ist, man kann es am Titel erahnen, die Liebe. Aber auch die Liebe in allen Facetten. So kann es textlich auch mal etwas doppelbödiger und tiefgründiger werden, als es musikalisch den Einschein macht. Die Smiths lassen grüßen. Ich hab die Band auf jeden Fall nun auf dem Schirm und bin gespannt, wie die Karriere weitergeht. Die besten Songs auf dem Album To Be Loved, You Got Me Feeling und Think About It.
Okay, Parcels, nie gehört. Muss ich mir mal anhören. Ja. Okay. Auf Platz 4, Landmarks, The Darkest Place I've Ever Been. Oder Ever Been? Naja. Okay. Bei Landmarks wusste ich eigentlich schon vorher ziemlich genau, worauf ich mich einlasse. Und das ist in diesem Fall ein riesiges Kompliment. Manchmal braucht ein Album keine 5 Anläufe, um zu zünden. Manchmal muss es einfach nur genau das liefern, was auf der Packung steht. The Darkest Place I've Ever Been ist genau diese Art von Brett. Die Franzosen haben ihren Stil mittlerweile so perfektioniert, dass man gar nicht mehr über große Überraschungen reden muss. Es ist das musikalische Äquivalent zu einem perfekt gezapften Bier in der Stammkneipe. Man weiß, wie es schmeckt und man will genau das. Die Energie ist von der ersten Sekunde an da. Die Shouts sitzen und die Riffs haben genau die richtige Kante. Es ist eben kein gewagtes Experiment, sondern eine konsequente, handwerklich saubere Weiterentwicklung. Ich schätze diese Zuverlässigkeit im Metalcore mittlerweile sehr. Es muss nicht immer alles neu erfunden werden, wenn das vorhandene Fundament so stabil ist wie hier. Die kleinen Sprachparts auf Französisch sind genau das Maß an Überraschung, das diesem Album einen Platz in den Top 5 sichert. Ein ehrlicher, druckvoller Platz 4, der genau das einlöst, was er verspricht. Cool. Kennst du Landmarks?
Nee, gar nicht.
Ein Album müsste eigentlich im Glas sein. Es ist, so Metalcore, also sehr modern, sehr schnell, teilweise so fast gerappt. Ist richtig gut. Also ist richtig gut. Ja, ich bin gut. Also, ihr habt die auch schon zweimal live gesehen. Also dafür, dass es aus Frankreich ist und kein Elektro ist. Also ich weiß nicht, was in Frankreich in den letzten paar Jahren, Jahrzehnten passiert ist, weil vorher konnten die ja wirklich nichts. Also die haben ja immer wirklich. Geschmack, über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber die Franzosen haben mit ihren Chansons und so. Es gab halt Daft Punk. Über jeden Zweifel haben fantastisch. Und es gab
Über Elektro war schon eher so zweit. Frankreich kam, aber Justice und Air.
Ja,
aber
genau.
Ist genial. Also, habe ich auch schon mal live gesehen. Die
sind, aber
reißen ab.
Ja. Seit ein paar Jahren, also Gojira ist ja auch französisch, fantastisch, Landmarks, Novelists gibt's ja auch noch. Also, die sind deutlich, es gibt eine französische Band, die sind richtig geil. Ah, wie heißen die nochmal? The Grand Zeft. Also ZE, das ist so ein bisschen wie Electric Callboy, aber halt französisch, die sind auch richtig geil. Also ich meine, vielleicht habe ich mich auch die Jahre früher damit nie beschäftigt, aber ich hatte immer den Eindruck, aus Frankreich kommt halt brauchbarer Elektro und das war's halt. Aber nee, die
und
haben.
Und Zigaretten wirklich, und Baguettes.
Croissants sind auch gut.
Ja, stimmt.
Wobei das Croissant ja, glaube ich, ursprünglich eigentlich aus Österreich kommt. Oder zumindest der Blätterteig kommt. Nein, der Blätterteig kommt wohl aus der Türkei. Und den Österreicher haben daraus. Aber ist das, warte, ich will jetzt keinen kompletten Schwachsinn erzählen. Wie hieß die hier mit dann lasst sie Kuchen essen? Marie Antoinette?
Ja, genau.
Ja, die war doch Österreicherin, also die war doch irgendwie so angeheiratet vom österreichischen Königshaus. Ich glaube. Warte. Maria Antoinette von Österreich-Lothringen.
Und die hat den Blätterteig aus der Türkei mit nach Frankreich mitgebracht.
Ja, irgendwie so. Also,
okay.
Das ist die Legende, ne? Keine Ahnung, aber.
Also, Wir schreiben hier Geschichte.
Bis heute gibt's ja noch Baklava, ne? Also hier mit Pistazien und Blätterteig und so. Deswegen, es ist wohl unstrittig. Genau, es ist wohl unstrittig, dass das Rezept für den Blätterteig aus der Region kommt, die heute die Türkei ist. Und über Umwege, über Österreich ist es dann irgendwie nach Frankreich gekommen und die haben halt dann aus dem Teig als solches diese Croissant-Form etabliert. Willkommen bei 6 aus dem Topf, nein, 6 aus dem Ofen, der Backwaren-Podcast.
der Backlaber-Podcast.
Ja, okay. Ja.
Mal ohne Bratwurst.
Ey, Bratwurst, darauf lassen wir nichts machen. Ohne Scheiß, Bierendorfer, einer der nettesten, korrektesten Menschen in der Medienbranche. Ich bin dem bisher zweimal begegnet. Der war mega nett, der war mega freundlich, der war überhaupt nicht abgehoben. Der hat uns Newcomer Comedians alle zum Essen eingeladen. Richtig cooler Typ, mega nett. Also und ich Özcan Kosa bin ich jetzt noch nicht begegnet, aber ich wette, der ist auch so. Deswegen, also.
Cool. Ah, nee, alles gut, cool. Ja. Wo waren wir? Wir waren bei Blätterteig. Wir waren bei.
Man merkt, dass ich zu wenig gefrühstückt habe, ne?
Immer noch zu wenig?
Nein, ach Quatsch. Okay. Du bist jetzt bei deiner Nummer 4.
Nee, bei meiner Nummer 3 sogar schon. Die 4 war ja
Paar. Na, 3 schon.
Dein Fischgedächtnis, da müssen wir dran
arbeiten. Ah ja, stimmt.
Okay. Ja, genau. Also, meine Nummer 3, King Gizzard und The Lizard Wizard mit Phantom Island.
Ah ja.
Wir haben ja in diesem Podcast schon des Öfteren Kontakt mit King Gizzard and The Lizard Wizard gemacht. Es ist eine meiner Lieblingsbands. Diese musikalischen Genies aus Australien haben dieses Jahr mit Phantom Island ihr 27. Album abgeliefert. Und das klingt nun komisch, aber mit etwas über einem Jahr Wartezeit hat es auch mit am längsten gedauert, bis das Werk auf dem Markt war. Diesmal sind sie nicht im fuzzigen Psych-Rock-Sound oder in krautigen Electro-Beats unterwegs. Nein, sie machen etwas, was sie bisher noch nie gemacht haben. Ein Rockalbum mit komplettem Orchester. Da erwartet man ja schon mal Bombast und Höhenflüge, aber KGLW, ich will den Namen nicht dauernd aussprechen müssen, nutzen das Orchester teilweise wie eine erweiterte Big Band. Das kann dann auch mal nach Blues, R&B und Soul klingen, in etwa wie bei den Blues Brothers. Man höre die erste Single Dead Stick. Das Orchester untermalt hier lediglich die cleveren Arrangements und trägt sie ganz leicht wie auf Wölkchen gehen Sonnenschein. Oh. Es entsteht ein Klangkosmos, der es in sich hat. So hat es mich nicht überrascht, dass sich mir das Album erst nach dem Gefühl 10. Hören gänzlich erschlossen hat. Erst dann habe ich verstanden, dass dieses Album in die Jahrestop 5 will und muss. Es ist vielschichtig, aber nicht komplex. Die Songs gehen nicht alle ins Ohr, aber ins Herz. Es ist ein Album, das man als Ganzes erleben haben muss, da es auch mal wieder ein Konzeptalbum ist. Das Thema ist ein Gefühl, über das in der Musik sehr wenig gesungen wird. Heimweh. Diese Band, dauernd auf Tour, dauernd am Aufnehmen, dauernd am Brennen für die eigene Sache, will einfach nur noch nach Hause. Phantom Island ist ein wunderschöner Home Run. Als Songs wähle ich der Titeltrack Phantom Island, Dead Stick und Eternal Return.
Sehr schön. Ich hatte, Aber die haben dieses Jahr zwei Alben rausgebracht, auch immer.
Nee, eins.
Nur eins? Was war denn das mit dem Flugzeug?
Nur eins! Ja, das war letztes Jahr.
Okay.
Das fand ich aber nicht so gut.
War das dann irgendwie letztes Jahr November oder Dezember oder so?
Ja, irgendwann.
Okay, aber weil ich habe gehört, dass
er von diesem Ich glaub so Richtung Frühjahr letztes Jahres. Also okay. Entschuldigung, das Mikrofon geknallt.
Alles gut.
Ja, das ist, ja, also ich denke etwa ein gutes Jahr war dazwischen. Ich glaube, die haben sogar beide Alben mehr oder weniger back-to-back aufgenommen. Habe ich gelesen, aber das mit dem ganzen Orchestergedönse, den Arrangements und das Ganze erstmal hinzubekommen, war halt ein bisschen schwieriger und komplexer, aber man merkt die Arbeit nicht an. Es ist wirklich ein absoluter Guss von einem Album. Und was ich super geil fand, das muss ich nur kurz erwähnen, ich wollte die ja unbedingt mal live sehen. Das habe ich dieses Jahr mal wieder nicht geschafft, weil die nicht in Deutschland gespielt haben. Obwohl nur Berlin, ja, Berlin ist zu weit weg. Ja. Aber da halt auch nur ein Rave-Set. Die haben entweder Orchester-Sets gespielt oder Rave-Sets. Rave-Sets interessieren mich nicht. Nee. Und das Orchester-Set war in Herzogenbosch. Das ist von mir aus 2 Stunden Fahrt. Und ich war kurz davor, da hinzufahren. Und dann habe ich gedacht, hey, ich will auch selber, ich habe auch Heimweh, ich will zum Beispiel bei meiner Familie bleiben. So, habe meine Familie gewählt. Es war auch die richtige Entscheidung. Das Geile ist, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, diese Band ist so geil, die bringen jedes Konzert als Livestream. Du kannst dir jedes Konzert als Livestream reinziehen. Und das habe ich auch getan. Und das ist zu Hause auf dem Fernseher fantastisch. Also deswegen, ich liebe diese Band.
Also, ja, also ich bin jetzt immer noch kein Fan, aber ich muss auch zugeben, Der Mir-Exposure-Effekt, der wirkt ein bisschen. Also, du weißt, wovon ich rede, ne?
Ja.
So, weil, ich weiß nicht, so nach dem dritten, vierten, fünften Album, ja, okay, ist vielleicht wirklich ganz gut. Also, aber ich fand dieses mit diesem komischen Pilz-Geschwurbel vorne drauf, das fand ich richtig gut.
Das unaussprechliche Namen
und Mushrooms und Gone Infinity Lava. Demon, irgendwas.
Ja, genau. Ja.
Okay, dann meine Nummer 3. Mhm. Spirit Box Tsunami Sea. Mhm. Ich muss gestehen, dass mein Weg zum Modern Metalcore alles andere als geradlinig war. Als jemand, der im Punkrock und Indie sozialisiert wurde, habe ich lange gebraucht, um mit dieser extrem dichten, oft künstlich wirkenden Härte warm zu werden. Ich war über 30, als ich angefangen habe, mich ernsthaft darauf einzulassen. Aber ich sage ja immer, Stillstand ist der Tod und man muss bereit sein, die eigene musikalische Komfortzone regelmäßig zu hinterfragen. Bei Spirit Box und ihrem neuen Album Tsunami Sea war das allerdings kein bloßes Hinterfragen, das war eine regelrechte Erschütterung. Was mich bei dieser Band und speziell bei dieser Platte am meisten packt, ist die schiere Präsenz von Courtney LaPlante. Ich habe neulich irgendwo gelesen, ihr Gesang sei zerbrechlich. Ganz ehrlich, wer das schreibt, hat das Album nicht gehört. Ja, sie setzt ihre Stimme nuanciert ein. Sie spielt mit Dynamik und Atmosphäre. Aber da ist nichts zerbrechlich. Das ist eine stimmliche Urgewalt. Für mich steht sie mittlerweile absolut in einem Atemzug mit Größen wie Tatjana Schmeiluk von Ginger oder Alyssa Whiteglass. Und wenn man hört, wie sie Melodie und brachiale Härte kontrolliert, muss man auch Emily Armstrong von Linkin Park als Vergleich heranziehen. Krass. Es ist dieser Wahnsinn in der Stimme, der einen sofort an die Wand drückt. Beim ersten Hören von Tsunami Sea war ich trotzdem erstmal skeptisch. Die Produktion ist massiv, fast schon einschüchternd. Aber ich habe gelernt, dass man bei solchen Alben die Geduld aufbringen muss, sich durch die Soundwände durchzuarbeiten. Und als es dann Klick gemacht hat, hat es mich richtig erwischt. Es ist diese unglaubliche Dichte an Songwriting, die mich fasziniert. Die Songs fühlen sich schwer an, fast schon physisch spürbar. Aber sie verlieren nie den Fokus. Da ist keine Note zu viel, kein künstliches Aufblasen. Alles wird gewollt und absolut präzise platziert. besonders beeindruckend finde ich, wie Spiritbox es schaffen, diese modernen elektronischen Härten so organisch in ihren Sound zu integrieren, dass es eben nicht wie ein Fremdkörper wirkt. Es ist ein absolut extrem intensives Wechselspiel aus Licht und Schatten, aus tiefer Melancholie und absoluter Zerstörungswut. Für mich ist Tsunami Sea eines dieser seltenen Alben, die zeigen, dass harte Musik im Jahr 2025 nicht einfach nur laut sein muss, um Eindruck zu schinden. Es ist die handwerkliche Souveränität und diese fast schon unheimliche stimmliche Brillanz, die dieses Album für mich auf Platz 3 hieven. Ein absolutes Brett, das mich jedes Mal wieder sprachlos zurücklässt, wenn der letzte Ton verklungen ist. Kennst du Spiritbox?
Nee, aber das klingt es klingt so gut, dass ich es mir anhören muss.
Es ist wirklich, wirklich hart. Also der erste Song ist direkt so, du denkst, Alter, das ist ja Death Grindcore irgendwas.
Okay.
Und also die Frau, die kann schreien wie Corey Taylor oder noch härter. Es ist wirklich krass. aber gleichzeitig hast du halt auch so Ruhemomente drin und es ist halt sehr, sehr elektronisch, aber trotzdem unfassbar hart. Und wie heißen die Engländer nochmal? Enter Shikari, die ja auch geil sind,
okay.
Auch hart.
Ja,
aber es ist ja, nochmal anders.
Ich verstehe den Vergleich, weil Enter Shikari ist ja doch sehr elektronisch, das stimmt, ja.
Und okay. Spiritbox, also es ist Ich habe noch das erste Album, was ich so komplett von denen gehört habe. Sonst kannte ich immer nur so EPs oder einzelne Songs. Holy Roller ist so ein sehr bekannter Song und der ist halt auch richtig hart und da zeigt sie ihre Stimme gar nicht so krass. Aber die kann richtig gut singen. Also sie hat eine Bandbreite, aber auch der Gitarrist und Schlagzeug ist richtig richtig geil. Also
ich höre auf jeden Fall mal rein, definitiv. Ja. Okay.
Okay.
Gut, kommen wir
zu meiner Nummer 2.
2 schon, ja, genau. Also, ich fange mal anders an. Manchmal fällt der Groschen spät, verdammt spät. Es brauchte erst circa 30 Jahre nach Bandgründung, dieses Album mit dieser weißen Schlange auf grünem Grund, das mich gebissen hat. Ja, auf Platz 2 voller Demut landen die Deftones mit Private Music. Die Band aus Sacramento, Kalifornien, rund um Sänger und Schauter Gio Marino hat mich mit Private Music einfach nur weg.
Gino, du hast Gio gesagt wie die Chips.
Na, was? Ich hab Gio gesagt. Denn ich hab Gino gemeint, aber dann habt ihr einfach das N verschluckt, sorry.
Egal, ist lecker. Also Gino Moreno, sorry.
Wie auch immer. hat mich einfach nur weggeblasen. Ich habe selten ein Album gehört, was so dermaßen durchdacht, arrangiert, versiert, eingespielt und produziert ist. Dieses Album strotzt vor Killer-Riffs, unglaublichen Ideen, Songübergängen, die einen frohlocken lassen. Hier werden in einem Song das Thema eines anderen Songs als Foreshadowing angespielt. Sämtliche Tricks und Kniffe sind ausdrücklich erlaubt und tragen zu einer dichten Atmosphäre bei, die das ganze Album durchzieht. Ich war mit 160 km/h auf der Überholspur, als ich das erste Mal den Übergang von dieser unglaublich schönen Ballade I Think About You All The Time hin zu dem gehirnschmelzenden, alles wegberstenden Milk of the Madonna übergehört habe. Diese Riffs, eine Band, die sich förmlich die Bälle zuspielt. Es ist kaum zu greifen, was hier alles passiert. Ich habe diesen Moment 1000%ig genossen und dies nicht gerade leise. Das möchte ich betonen. Mehr noch, ich habe mich verdammt lebendig gefühlt und habe vor Freude geschrien. Ich danke den Deftones alleine für diesen Moment, aber dieses Album als Ganzes ist schon ein absolutes Opus. Nur eine Band, die so lange besteht und so sicher in dem Sound ist, den sie machen möchte, kann das hinlegen und sie hat es gemacht. Dass neben New Metal da auch noch feinster Dream Pop drinsteckt, der David Lynch, Rest in Peace, zum Weinen gebracht hätte, das habe ich erst dieses Jahr begriffen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Als Songs Infinite Source, Souvenir und Milk of the Madonna. Ja.
Ja, ich habe es nicht gehört, weil es sind die Deftones. Ich will, also Gino Moreno und ich werden keine Freunde mehr. bis heute rege ich mich darüber auf. Ich fand den Song Back to School damals, fand ich so geil. Und dann habe ich mir das Album geholt, White Pony, und der ist halt einfach nicht drauf. Es ist halt einfach so, ja, keine Ahnung, ist nicht drauf. Ich finde den Opener von dem Album davor, Around the Fur, also das Showvid, hier das, das ist ganz gut. Aber ansonsten Deftones, ich finde die Stimme, boah, ich finde dieses Genöle. Also, ich habe gesehen, dass das Album in vielen Toplisten sehr weit vorne ist. Ich werde dem mal eine Chance geben, aber ich fand, also ich, nee, ich finde es einfach, boah, nee, Deftones. Deftones und ich werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Aber hey, freue mich, dass es dir gefallen hat.
Ja, es ist einfach nur geil.
Okay.
Ende.
Ja, auf Platz 2. Lady Gaga, Mayhem.
Ja. Ja. Ich hab das Album nicht gehört, aber trotzdem ja. Ist ein großes Jahr von mir.
Ich lese mal vor.
Ja.
Heilige Macaroni, das habe ich so nicht erwartet. Dass ich Lady Gaga für eine der wenigen hörbaren Ausnahmen im ansonsten oft sterilen Popzirkus halte, ist ja kein Geheimnis. Wer diesen Podcast hört, weiß, dass The Fame Monster für mich seit Jahren ein unantastbares Monument des Pop ist. Dementsprechend hoch war meine Erwartungshaltung an Mayhem. Und ich muss ehrlich zugeben, ich saß erstmal da wie der Ochs vorm Berg. Ich fand das Album beim ersten Durchlauf sperrig, fast schon abweisend. Da war nichts mit dem gewohnten großen Gaga-Glow. Aber ich habe ja schon öfter, auch im Zusammenhang mit Bands wie A Perfect Circle oder Tool, gesagt, die wirklich guten Sachen erschließen sich einem nicht zwischen Tür und Angel. Man muss sich die Zeit nehmen, das Fundament freizulegen und die Statik dahinter zu verstehen. Und genau das habe ich getan. Spätestens beim dritten Mal hat es massiv Klick gemacht. Mayhem ist musikalisch eigentlich eine ziemliche Frechheit. Es ist, als hätte Frau Gemma Notter ihren gesamten bisherigen Pop-Entwurf in eine industrielle Schrottpresse gejagt und dann geschaut, was passiert, wenn man die Trümmer wieder zusammenschweißt. Das Ergebnis ist kein poliertes Produkt für die Radiorotation, sondern ein rohes, mechanisches Stück Arbeit. Das Fundament ist dieses Mal kein simpler Dancebeat, sondern ein düsteres, fast schon bedrohliches Grollen, das tief im Industrial verwurzelt ist. Mich erinnert das Ganze an eine perfekt arbeitende Gießerei. So eine wie die, die den T-1000 dahin gerafft hat. Die Songs nehmen sich den Raum, den sie brauchen, bauen eine fast schon beklemmende Spannung auf, nur um dann wie flüssiges Eisen in einer Wand aus metallischen Sounds zu explodieren. Da sind diese kalten, maschinellen Synthesizer, die alles andere als gefällig klingen. Es wirkt wie aus einem Hochofen. Schwer, laut und perfekt verdichtet. Es sind die Nuancen in diesem Gemisch, die mich packen. Man merkt in jeder Sekunde, dass hier jemand am Werk ist, der sein Handwerk bis ins kleinste Detail versteht und keine Angst davor hat, seine Hörer auch mal vor den Kopf zu stoßen. In einer Zeit, in der sich vieles nur noch wie eine schlechte Kopie vom Fließband anfühlt, ist Mayhem eine echte Frischzellenkultur. Es ist unbequem, es ist laut und gleichzeitig von einer handwerklichen Perfektion, die mich wirklich beeindruckt hat. Dieses Album ist die Bestätigung, dass Pop eben doch Kunst sein kann, wenn man bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen und das glatte Material ordentlich aufzurauen. Ein hochverdienter Platz 2.
Cool.
Anspieltipps, die ersten 4 Tracks. Also Abracadabra war ja die Single, das ist Song Nummer 2. Mhm. Oh, der Opener, wie heißt es nochmal? Ja, weiß ich gerade nicht, aber der ist fantastisch. Dann noch irgendwie Perfect Celebrity ist super gut und Garden of Eden. Ohne Scheiß, es ist nicht so gut wie Fame Monster, aber es ist wirklich, wirklich gut. Und man merkt halt auch, dass Lady Gaga, die ist ja auf einem Level, die kann ja im Prinzip machen, was sie will. Die kann ja rausbringen, worauf sie Bock hat. Und das macht sie auch. Das macht sie auch. Und ich will die echt gern mal live sehen. Aber ich glaube, da muss sie auch irgendwie, muss ich vorher diverse Organe verkaufen. aber ja, also ich finde, vor allem, weil die kann halt auch wirklich, wirklich gut singen. Und ja, natürlich, die arbeitet jetzt auch mit Effekten und so, aber oft genug ist es halt auch einfach nur ihre Stimme. und ein Mikro. Und das ist halt richtig geil. Und wie gesagt, Popmusik kotzt mich eigentlich fast immer an, beziehungsweise ödet mich an. Und Lady Gaga ist da halt echt so ein Leuchtturm zwischen all den Taylor Swifts und Dingsbums Rodrigo und Olivia Rodrigo oder so. Wie gesagt, das ist ja alles nicht mal schlecht. Sonst, also wenn das wirklich mies wäre, würde es ja wirklich gar keiner mögen. Aber es ist halt so egal. Es ist halt so, ja. Pff. Hm. Hm. Und deswegen Lady Gaga.
Ja. Ich würde echt nur aufpassen mit den Organen, ne? Weil nachher kauft Lady Gaga sich deine Organe.
Wir brauchen
und macht daraus ein Fleischkleid.
Okay. So, und dann auf dem roten Teppich so, was tragen Sie denn da? Hier, das ist ein Fries.
Original Fries.
Original Fries, genau. Okay. Lecker. Okay. Bevor wir zu deiner Nummer 1 kommen, deine lobenden Erwähnungen.
Ja, sollen wir pingpongartig hin und her schmeißen? Oder sollen
wir können wir machen, fangen wir an.
Ja, also ich breche so ein bisschen mit den Regeln bei meiner ersten lobenden Erwähnung und nenne Lorient Testard mit dem Soundtrack zu Clair Obscur Expedition 33.
Ich habe gerade erst gedacht, so warum redet er von Shampoo, aber okay.
Oh, das ist... Ach, krass, okay. Wir haben es hier mit einem absoluten Meisterwerk unter allen Gaming-Soundtracks zu tun. Wer hier die Augen rollt, weil viele Songs auf Französisch gesungen werden, der sollte sich nur einen Track als Appetizer anhören, und nämlich Lumière. Das Ding ist schierer Wahnsinn. Ich bekomme allein Gänsehaut, wenn ich nur an die Musik denke. Episch, größer als das Leben, dann aber wieder wunderbar verspielt. Und ja, da ist auch Chanson mit drin. Fuck it. ein wahrer Schatz für die Ohren, und so ein ganz nebenbei bemerkt, ist das Spiel ebenso ein Meisterwerk.
Okay. Ich will irgendwie das Spiel, ich will das spielen. Gleichzeitig macht mich dieses Rundenkampfsystem, das kotzt mir, also das schreckt mich so massiv ab. Aber ich will mir halt auch irgendwie kein Let's Play angucken, wo praktisch jemand mir das Gameplay abnimmt. Ich habe es tatsächlich geschafft, ich bin immer noch nicht gespoilert, also ich kenne die Rahmenhandlung, ne? Das ist halt gut. Immer, dass halt irgendwie alle Leute, die so und so alt sind, irgendwie sterben und diese Zahl da oben, also das kenne ich, aber ich weiß wirklich tatsächlich von der Story sonst nichts. Wahrscheinlich werde ich es mir dann zwischen Weihnachten und Silvester dann doch nochmal angucken. Mhm. Okay, meine Honorable Mentions, Wet Leg Moisturizer. Ah. Wunderschöner, entspannter Indie-Pop-Rock. Zwei Damen aus England. Wie gesagt, hat es jetzt nicht in die Top 5 geschafft, aber wirklich schöner Song, schönes Album. Einfach mal reinhören. Ist cool.
Ja, meine nächste Honorable Mention ist Perfume Jesus. Perfume Genius heißt der Typ. Mit dem Album Glory. Ein wunderschönes, leichtes Singer-Songwriter-Album mit Elementen aus Akustik und Folkrock gepaart mit moderner Produktion. Der Amerikaner Michael Alden Hadrius, a.k.a. Perfume Genius, hat mit Glory wirklich eine kleine Perle für die ruhigen Momente des Lebens hingelegt. Ein Anhörtipp auf jeden Fall.
Okay, meine zweite Honorable Mention ist ein Album, das ich tatsächlich leider nicht gehört habe, weil mir tatsächlich erst bei der Recherche zu der Folge, weil ich habe mal geguckt, so was ist denn eigentlich noch so erschienen, was vielleicht auch wichtig wäre, Machine Head, Unatoned. Ich habe keine Ahnung, ob das was taugt, aber ich bin ein sehr großer Machine Head Fan und das würde ich mir nicht gefallen lassen wollen, wenn jemand, wenn dann irgendwer sagt, habt ihr was denn mit Machine Head, habt ihr die übersehen? Ich habe sie tatsächlich übersehen. Also ich wusste nicht, dass da was kam, und möchte ich aber zumindest erwähnt haben. Genau das Gleiche mit Thrice, Horizons West. Mhm. Ist bestimmt gut, hoffe ich. Aber okay. Ja, was hast du noch?
Ich habe noch The Last Dinner Party from the Pyre. Die britische Rockband The Last Dinner Party, die nur aus Frauen besteht, liefert relativ kurz nach ihrem Debüt gleich das zweite Werk ab. From the Pyre besticht durch reife Songs, die Biss und Schmackes haben, aber immer mit einer ordentlichen Prise Pathos um die Ecke kommen. Das Ganze ist grandioser Baroque-Pop-Rock, der wild, ungezähmt und doch durchdacht ist. Ja, gerne anhören. Das ist wirklich, wirklich gut. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, dann habe ich auch genug von australischen Bands. Die Psychedelic Porn Crumpets. Nein, ohne Scheiß. Das ist wirklich geil.
Glaube ich dir.
Warte mal, ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben. Ich werde das auch nur eben frei vortragen. Wie heißt das Ding nochmal? Ich habe das erst vor kurzem entdeckt. Carpe Diem Moon Man, total verrückter Titel. Die haben auch irgendwelche an irgendwelchen Fröschen geleckt mal wieder. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Ding ist nicht so psychedelic, wie man denkt, da wird auf jeden Fall der Fassgitarre gehuldigt und auch hier sind alle Riffs erlaubt und es ist extrem verspielt. Es ist so verspielt wie in etwa Jack White vor kurzem noch auf seinen Alben. Absolut mal reinhören.
Jack White kam gar nicht in unserem Nekrolog vor.
Entschuldigung. Ja.
Ohne Scheiß. Also es ist uns beiden passiert. Wir haben darüber schon gesprochen, aber auch nochmal für die Hörer. Wir haben beide so einen mittleren Herzinfarkt gekriegt, weil wir nur die Schlagzeile gelesen haben, so Jack White verstorben. Und wir beide so, was? Was zur Hölle? Der war doch kein, wie alt war Jack White? Hatte der irgendwie so eine Krankheit, dass er aussieht, dass er irgendwie 10 Jahre schneller alt, zehnfach schneller altert? Jack White von den White Stripes lebt noch, es geht ihm gut. Also ich glaube, es geht ihm nicht so gut. Er hat sehr schlechte Laune, er hat sich kürzlich über Donald Trump geäußert. Aber er ist gesund, will ich damit sagen. Verstorben ist Jack White, ein deutscher Schlagerproduzent.
Ja, ist irgendwie so ein Produzent und Liedermacher, ne? So.
Ja, also wie gesagt, ganz ehrlich, keine Ahnung, es ist immer schade, wenn jemand stirbt, ist nie schön.
Es tut mir aber auch leid, dass ich gelacht habe, das war irgendwie.
Ja, aber es ist halt wirklich so, also ich kann das verstehen, meine erste Reaktion war auch so, was? Okay, aber also White Stripes lebt noch, Jack White, deutscher Schlagerproduzent, lebt nicht mehr, war aber auch alt.
Ja. Kann man mal machen, ne?
Okay. Ich habe noch zwei lobende Erwähnungen, bevor du zu deiner Nummer 1 kommst. Das sind nämlich die Architects. Die Architects mit The Sky, The Earth and Everything in Between. Ja, Architects, ne? Volles Pfund auf die 12. Krach, laut, Geschrei. Ist cool. Britischer Metalcore. Immer weiter. Und dann The Hives, Forever The Hives. Tolle Liveband, wir waren auf dem Konzert dieses Jahr.
Ja, war fantastisch. Super Konzert.
Sie haben zu Recht wenig Songs von diesem Album gespielt, weil es ist ein gutes Hives-Album, ist okay. Aber wie gesagt, es hat es nicht in die Top 5 geschafft. Es ist bei den lobenden Erwähnungen, weil es ist schon okay. Aber sagen wir, es ist die ersten 3 Hives-Alben. Da haben die eigentlich alles erfüllt, was verlangt war. Und aber hört es euch mal an, es ist schon cool. Ich bin gespannt, was du auf der Nummer 1 hast.
Bin ich jetzt dran? Genau, ich war ja das erste Mal, ne? Ja.
Genau.
Ja, Platz 1. Also, im Februar dieses Jahres kam es heraus, mein Album des Jahres. Das ist schon eine ganze Zeit her, aber es hat mich durch das ganze Jahr begleitet, wie ein guter Freund, wie ein Licht. Ich rede von der Band Doves aus Manchester und dem Album Constellations for the Lonely. So, Doves sind schon länger unterwegs, sind nur was Britpop angeht, immer etwas unter dem Radar geflogen. Zurecht. Das mag daran liegen, dass sie melancholischer sind als Oasis und einen Hang Richtung Psychedelic Rock und Prog-Musik haben, was nicht so massentauglich ist. Schade. Der Sänger der Doves, Jimmy Goodwin, hat eine dieser Stimmen, die man sofort heraushört. Sein Klang ist ja, du bashst immer auf meine Platz 1.
Ich glaube, ich verwechsel die gerade.
Ja, mach mal deinen Arschlochfaktor ein bisschen runter. Also, sein Klang ist warm, rau und verletzlich. Sie umarmt einen förmlich. Das Schlimme ist, Jimmy Goodwin ist leider wegen mentalen Problemen und Drogenmissbrauch in dauerhafter Behandlung. Somit konnte die Band dieses Jahr nur ohne Jimmy auf Tour durch Großbritannien gehen. Trotzdem hat er für dieses Album viele der Songs eingesungen. Das Gute ist, die Band, darunter Gitarrist Jess Williams und Drummer Andy Williams, zwei Brüder, können beide auch fantastisch singen. Sie haben gänzlich andere Stimmfarben und erweitern so die Palette an Farben in dem eher düster, melancholischen Werk. So finster es manchmal erscheint, umso schöner sind die Lichtblitze, die durch die Wolken brechen, und diese gibt es zuhauf. Am Anfang des Albums wird eine dystopische Atmosphäre mit Blade Runner Sounds à la Vangelis heraufbeschworen. Renegades heißt der Opener, dessen Atmosphäre einen sofort in den Bann zieht. Hier geht es ums Eingemachte, der Mensch im System, das Individuum, Einsamkeit, Melancholie und die Suche nach Verbindung in einer dunklen und hoffnungslosen Welt. Das Ganze untermalt mit einem intensiven filmischen Sound, der eine unglaubliche Schönheit entfaltet. Am Ende steht mit Southern Belle ein Song, der in nur knapp 4 Minuten einem emotional den Boden unter den Füßen wegreißt. Hier ist im Gegensatz zum Opener alles warm und offen, aber leider auch, vorbei. Der Song ist wie ein gutes Steak on point, aber leider doch dennoch viel zu kurz. Deshalb ist Constellations for the Lonely bei mir auf Repeat. Diese musikalische Reise ist viel zu schön, um jemals zu enden. Es leben die Duffs. Als Songs In the Butterfly House, Stupid Schemes und Southern Belle. Ja. Mhm.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, also du bist da in guter Gesellschaft, also das Album hat wahnsinnig viele positive Rezensionen bekommen. Constellations for the Lonely was met with resounding critical praise. At Metacritic, which assigns a normalized rating out of 100 to the album received an average score of 82. Also es ist schon krass.
Ja, also die...
Es hat überall hier bei Clash 9 von 10, Daily Telegraph 5 von 5, Live Forever 9 von 10, Louder Than War 5 von 5.
Das hat überall voll Punkte. Sehr, sehr, sehr gutes Album und eines ihrer besten. Aber
ich fand das Kingdom of Rust halt wirklich nicht gut.
Oh, das ist, dann wirst du das.
Aber ich gebe dem hier eine Chance auf jeden Fall.
Okay. Ja, okay. Aber nee, versuch es. Es ist halt nur so, kam halt im Februar raus und ich habe das Gefühl, das ist in den Jahresendcharts von vielen, vielen Leuten unterm Radar.
Ja,
nebenbei halt auch so eine britische Band, die halt, die halt auch generell nicht viel Bass kriegt. Und aufgrund der Tatsache, dass die sowieso nicht sehr viel auf Achse sind. Ne? Also nebenbei bemerkt, die haben auch wenig Werbung gemacht für das Album. Ich meine, ich achte auch nicht so auf mehr Werbemaschinerien, aber ich fand eine Sache sehr geil. In Manchester selber haben die Plakate an die Wände geklebt, wie so eine Art Riddler Spiel, so ein bisschen wie so Hangman, und dann haben die ja genauso viele Buchstaben wie Oasis und dann haben die halt das S am Ende genommen und haben alle anderen Buchstaben und haben dann gesagt, so, welche Band kommt aus Manchester, hat Brüder drin und kommt dieses Jahr mit einem verdammt guten Album um die Ecke, so nach dem Motto. Und dann sollten die Leute
das reinschreiben.
Das ist gut. Das fand ich so geil.
Das ist clever. Das ist wirklich gut. Ja. Oasis, Dorfs, welche Band. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Okay. Willst du raten, was ich auf der 1 habe?
Also du hast ja irgendwie gesagt, du glaubst sogar, dass wir die gleiche 1 haben.
Ich habe gesagt, es würde mich nicht wundern.
Ja, was habe ich denn verpasst? Also irgendwas Metal-mäßiges? Nee, ich komme nicht drauf.
Okay, meine Nummer 1. Turnstile, Never Enough.
Ah, okay.
Heilige Macaroni, was war das bitte für ein Jahr? Ich muss ehrlich zugeben, wenn man die 40 erstmal geknackt hat, ist man bei Hypes ja instinktiv skeptisch. Man hat das Gefühl, alles schon mal irgendwo gehört zu haben. Meistens besser und im Original. Als ich Turnstile das erste Mal hörte, dachte ich noch, ja, ganz nett, aber brauchen wir das wirklich? Aber ich muss gestehen, ich habe mich gewaltig geirrt. Nachdem ich den Vorgänger Glow On schon fantastisch fand, ist Never Enough für mich jetzt die absolute Krönung. Es ist ohne Wenn und Aber das beste Album des Jahres. Es ist musikalisch eigentlich völlig absurd, was die Jungs hier abliefern. Turnstile machen gute 30 Jahre Schritte zurück, nur um im selben Moment 40 nach vorne zu preschen. Das Ganze wirkt auf mich wie die Kernsanierung des gesamten Rockgenres. Das Fundament ist tief in den 90ern verwurzelt. Das Dach stammt aus den 2000ern. Und trotzdem fühlt sich das Ergebnis an wie die absolute Zukunft. Es ist, als hätte man ein altes Haus gekauft, alles rausgerissen, was morsch war, und dann mit modernster Technik wieder aufgebaut. Man erkennt das alte Gemäuer noch, aber es wohnt sich darin plötzlich auf einem ganz anderen Level. Der Opener, gleichzeitig der Titeltrack, zeigt direkt, wo es lang geht. Obwohl er einen erstmal bewusst auf eine falsche Fährte führt. Ich saß da mit meinen Kopfhörern und dachte erst, die Aufnahme sei kaputt. Es passiert gefühlt eine Ewigkeit gar nichts. Eine fast schon irritierende Stille. Ein sphärisches Geplänkel. Und dann ballert dieses Riff rein. Das wuchtigste und beste Grunge-Riff, das ich seit dem Tod von Chris Cornell gehört habe. In diesem Moment wollte ich aufspringen und mit geschwelter Brust postulieren, Grunge ist tot, es lebe Grunge. Aber Turnstile lassen es dabei nicht bewenden. Wer hier bloß stupiden Hardcore erwartet, liegt völlig falsch. Sie werfen einfach alles in den Mixer. Da ist Nu Metal drin, da ist Funk und, ich musste wirklich zweimal hinhören, ist das da im Hintergrund tatsächlich Ska? Normalerweise wäre diese Kombination für mich ein Grund, sofort den Raum zu verlassen oder den Termin beim Zahnarzt vorzuziehen. Aber hier ergibt das alles plötzlich Sinn. Es ist ein Meisterwerk des kontrollierten Chaos. Man merkt, dass hier Musiker am Werk sind, die ihr Handwerk verstehen und keine Angst davor haben, Genregrenzen einfach einzureißen. Horrible times create masterpieces. Wenn man sich die Welt da draußen so ansieht, die gerade ziemlich offensichtlich vor die Hunde geht, dann ist Never Enough der überragend gute Soundtrack für diese Apokalypse. Wir kriegen einfach nie genug. Wenigstens haben wir jetzt die passende Musik dazu. Diese Platte ist für mich wie eine Frischzellenkur in einer Zeit, in der ich vieles nur noch wie eine schlechte Kopie anfühlt. Ich kann nur sagen, bitte mehr davon, bevor uns der ganze Laden hier wirklich endgültig um die Ohren fliegt.
Ja, sehr gut geschrieben, sehr gut, sehr gut.
Danke.
Ja, das ist ja unsere Schnittmenge, verdammt nochmal. Ja, das ist sehr, sehr gut.
Ja, aber ohne Scheiß, ich find's so geil. Also ich find's wirklich gut. Meine Freundin findet das furchtbar. Also sie sagt, die Musik ist geil, aber sie kommt mit der Stimme nicht klar. Ich finde.
Ja, meine Frau übrigens auch. Also sie meinte so, nee. Aber. Ja,
es ist halt irgendwie dieses 90er-Punk-Gerufe noch mit Echo und Hall drauf und so. Ich finde es halt egal. Also mich stört es jetzt halt nicht. Und ich finde vor allem Schlagzeug-Drums so krass. Und wirklich. Also an einer Stelle kommen halt auf einmal, hast du auf einmal Posaune, Trompete, denkst du, what? Was ist das denn? Und ich find's so geil. Also ich find's wirklich, wirklich gut. Und ich find die auch irgendwie so sympathisch, es ist so unaufgeregt. Es ist irgendwie so entspannt in seiner Härte. Und wie gesagt, ja, ich find wirklich, absolut. Da sind so viele Grunge-Einflüsse drin, aber es klingt halt überhaupt nicht abgeschmackt. Ich finde es halt richtig, richtig geil.
Ja, das Never Enough ist halt eine lange Länge. Also gefühlt für mich war es irgendwie mehr so eine längere Reise. Also man muss sich auf das Album auch viel mehr einlassen als auf Glow On. Also Glow On geht mehr auf die 12, hat vielleicht zwischendurch mal diese ruhigen Momente, ruhige Passagen. Aber Never Enough nimmt sich halt viel mehr Zeit für diese ich sag mal, Eskapaden irgendwie. Und ja, dann, um dann wieder zurückzukommen und dann halt wieder das Genre zu bedienen, wenn man so will.
Genau, das ist halt der entscheidende Punkt, ne? Also es nimmt sich halt Zeit für die Eskapaden, aber es überstrapaziert es nicht. Also genau dann, wenn du dir denkst so, ja, jetzt könnte aber auch mal wieder ein bisschen auf die 12 oder jetzt können wir irgendwie wieder was anderes, dann passiert es genau. Also es ist halt nicht so, dass du da irgendwie minutenlanges Griffbrettgewichse hast, wo du denkst so, Alter, könnt ihr mal bitte wieder,
ja, das stimmt,
wieder ein bisschen Groove geben, sondern es ist halt perfekt abgestimmt und es ist, also ich muss, wie lang ist das? So Standard-Albenlänge, so 44 Minuten oder so?
Es ist 50, nicht zu, 40 zu lang. Ich würde sagen 50, keine Ahnung. Aber
Never Enough. 45 Minuten, 14 Sekunden. Also so ja, Standard.
Okay. Treffen uns in der Mitte, ja. Ja, okay.
Ja,
okay.
Ja. Ja, und also ich kann auch gar nicht irgendwie, also klar, der Opener, Never Enough, aber ich kann gar nicht so Songs, wie du das gemacht hast, so rausgreifen, weil ich finde, das ist halt so ein Flow. Also das kannst du das Album
ja,
so ein,
auf Repeat einen Flow hören
und es ist der Hammer.
Das, weißt du, ich hatte jetzt mit Turnstile, mit King Gizzard auch einige Alben, die halt wirklich in so einem Flow sind und das war fand ich auch an sich sehr schwierig, dann Songs rauszupicken einfach, ja. Aber es sind so einfach Sachen, die für mich vielleicht in Ohren geblieben sind, aber an sich mag ich halt, also wir reden ja über Alben und dann sage ich auch lieber, wenn ich über Alben rede, dann geht es auch darum, ich höre gerne diese Alben, Punkt, aus Ende. Ja. Das ist halt, also im Fall von Turnstile würde ich sagen, ich würde mir gerne eine Playlist aus dem ersten, also aus dem Glow On und dem Never Enough bauen und die miteinander mischen, guter Shake oder Back to Back hören irgendwie, weil ich mag halt Glow On dafür zu sehr, um irgendwie das, ich vermisse Glow On in Never Enough, das klingt so ein bisschen komisch.
Ich finde, der eine Song von Glow On, der auch Single war, der, wie heißt der nochmal? Blackout.
Blackout ja,
ist,
ja, ja, ja.
Du, tatsächlich, auf Never Enough, es gibt keinen Blackout. Es gibt nicht so den einen Song, der so total raussticht und so richtig geil ist. Aber dafür ist das Album halt auch sehr viel homogener. Ne?
Das stimmt.
Als Glow On. Ja. Ja. Okay, ich würde sagen, bevor uns unsere Aufnahmesoftware weiter verspottet und ich noch mehr schneiden muss, ihr werdet das im Idealfall.
Die Technik.
Ja, also
war uns nicht hold, ja.
Ein Schnitt werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen haben. Da weiß ich jetzt schon, da lässt sich nichts retten. Aber alle anderen müsste ich eigentlich rauskriegen. Ihr hört das am Ende nie. Und das ist ja auch gut so. Niemand will wissen, wie die Wurst gemacht wird. Hauptsache, sie schmeckt.
Genau.
Bleibt mir eigentlich nur noch, ja, wir wünschen euch schöne Feiertage, einen guten Übergang und die nächste reguläre Folge 6 aus dem Glas kommt bestimmt. Wir sind nicht weg, wir haben nicht aufgegeben. Wir haben nur nicht mehr so viel Zeit. Markus, genau. Möchtest du unseren Hörern noch was mit auf den Weg geben?
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das kommende Jahr. Ich habe auch schon einige Konzerte am Start, aber generell ich bin generell guter Dinge, was die Musik angeht, nicht so guter Dinge, was die Politik angeht. Schauen wir mal. Aber wir sind ja auch kein Politik-Podcast.
Kann man mal machen.
Okay, genau. Schöner Schlusssatz. Bleibe dabei.
Tschüss.
Ciao.